Hallo, liebe Freunde, im neuen Jahr 2025. Wir melden uns zurück, der Coffee and Chaindrinks Podcast, diesmal mit einem Kaffeekränzchen. Wir haben ja bereits schon einmal veröffentlicht, das war eine Zwei-Brüder-Kolumne mit meinem Bruder und mir. Diesmal also wieder ein ganz klassisches Kaffeekränzchen und natürlich habe ich Gäste eingeladen. Der Marc ist bei mir. Hallo Marc und frohes neues Jahr.
Das gebe ich gerne zurück, frohes neues und hallo nach draußen in die Runde.
Und Mr. Wade, noch gerade am Nachschwitzen, ist auch hier. Frohes Neues.
Hallo zusammen. Ja, frohes Neues an euch und in den Äther sozusagen.
In den Äther, genau. In den Äther. Ja, wir hoffen natürlich, dass alle die Feiertage vernünftig hinter sich gebracht haben. Entweder im Kreise der Familie oder vielleicht auch mit dem ersten kleinen Trainingsauftakt am Block. Wie auch immer. Jetzt haben wir 2025 und große Schatten oder große Ereignisse werfen ihre Schatten schon voraus. Aber bevor wir so in die Thematiken einsteigen, würde ich euch beide gerne erstmal abfragen, weil wir haben uns auch lange nicht gesprochen. Und wie ist es euch über die Feiertage ergangen und über den Jahreswechsel, Marc?
Oh, ganz ruhig und besinnlich, tatsächlich.
Ja, ich habe aber gesehen, dass du fleißig im Winterpokal hochgeladen hast. Endlich.
Ja, endlich. Ja, ich war ja noch ein bisschen limitiert. Ne? In aller Kürze, wir hatten ja im Mitte Oktober den Unfall mit dem Wohnmobil und danach war eine Zeit lang aufgrund von Schleudertrauma und Nachwirkungen nicht viel mit Biken. Ich muss dazu sagen, ich habe seit Mitte Oktober tatsächlich auch nicht mehr auf dem Rad gesessen, sondern, wie du gerade schon ja gesagt hast, Winterpokal ausschließlich auf der Rolle gezirkelt. Habe quasi die Zeit so ein bisschen genutzt, um mir auch Training Peaks Virtual weiter zu Gemüte zu führen. Ja, das war so sportlich das Gros und ansonsten zwischen den Tagen war es aber wirklich ruhig. Da habe ich tatsächlich nichts gemacht. Da sind wir nämlich mit unserem neuen Wohnmobil 2-3 Tage unterwegs gewesen, haben uns da so ein bisschen eingewöhnt und gedanklich aufs neue Jahr vorbereitet.
Ja. Wir haben, glaube ich, alle auch so ein bisschen abseits des Radsports uns verdingt über die Feiertage oder auch davor und jetzt auch danach, weil so richtig ist die Saison, außer für dich, Mr. Wade, ja noch gar nicht losgegangen, aber da kommen wir gleich drauf. Und Ausgleichssport, Ergänzungssport zum Radfahralltag. Was haben wir da gemacht, Marc?
Bisschen Kraftsport.
Kraftsport.
Ja, ich fange jetzt wieder bei dem Unfall an. Ne? Also der hat echt Körner gekostet, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Rums mit dem Körper doch so viel macht. Und ich war 4 Wochen, 5 Wochen, ging halt wirklich gar nichts. Und dann habe ich in Kombination mit Physiotherapie tatsächlich wieder so ein bisschen angefangen, mobil zu werden, über Mobilisierung hin zur Kräftigung. Und ja, dann war man auch relativ schnell beim Krafttraining und da habe ich ein bisschen kombiniert, ne? Klassisches Gewichtheben mit, aber auch viel Funktionellem, so ein bisschen THX und Stabilitätsübungen mit den Minibands und so Geschichten.
Krafttraining ist ja so ein Thema, Thomas, was dich auch immer so ein bisschen beschäftigt, aber dann so richtig nachhaltig hat es, glaube ich, bislang nicht geklappt, dass du da einsteigst, ne?
Das ist halt wie jedes Jahr, ne? Ja. Man fängt an, nimmt sich das vor, das geht dann wieder eine gewisse Zeit und wenn, ja, und irgendwann wird dann die Zeit zu knapp, dann ja, verlagert sich es doch wieder aufs Radfahren und dann bleibt das für den zurück und dann ist der innere Schweinehund aber auch nicht bereit, diese kurze Zeit dann da noch aufzubringen irgendwie, obwohl es ja wiederum immer möglich wäre, aber.
Also ich habe bei mir festgestellt, Schweinehund hin oder her, wenn ich nicht ganz gezielt die ganze Saison über Übungen für den Rumpf mache, kippe ich irgendwann vom Fahrrad. Und ich bekomme dann auch zusehends wirklich muskuläre Probleme im Rücken. Hast du das nicht, Mr. Wade?
Ja, das ist immer, ob das zwangsläufig, also vom Radfahren habe ich das dann nicht, dass ich Probleme im Rücken kriege. Ich habe das dann eher vom vielen Autofahren. Aber ja, bei mir ist es, wenn es dann anfängt zu zippen, dann mache ich mal wieder was. Genau, anstatt es kontinuierlich zu machen. Das ist halt eine große Schwäche, das nicht durchzumachen. Ich merke auch immer, dass mir das gut tut. Und dass es eigentlich nur positive Effekte hat, ja, aber irgendwie. Ja, aber jetzt ist ja 2025, jetzt wird alles besser.
Ah, genau. Wie hast du die Feiertage verbracht, Thomas?
Ja, ich bin ja wieder erwartend, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, doch in die Cross-Saison eingestiegen. Ja, und dann hat mich der Cross-Virus natürlich doch wieder gepackt. Man darf damit nicht anfangen, dann kann man wieder nicht aufhören. Ja, und dann sind doch einige Rennen zusammengekommen und mich hat es dann einmal über die Weihnachtstage so ein bisschen ausgenockt. Da war ich etwas krank. Da, wo ich eigentlich so meine Volumenwoche geplant hatte im Training.
Die Woche, die jeder als Volumenwoche, Rafa Festiv 500, ne, geplant
ja, genau,
hat wahrscheinlich.
Ja, genau. Das wollte ich zwar nicht machen, aber das war definitiv, weil da in der Woche kein Rennen mehr war. Am 31. war das letzte Rennen. Quatsch, am 31. Am 31. war dann wieder ein Rennen und bis dahin wäre halt Zeit gewesen, mal ordentlich ein bisschen Volumen reinzupacken. Ja, hat sich dann erledigt gehabt und ja. Und dann ab Silvester, jetzt bis zu diesem Wochenende, war halt nochmal relativ viele Rennen auf einem recht kurzen Zeitraum.
Ich muss ja gestehen, dass ich mich momentan sehr für Cyclocross interessiere, allerdings nicht selber teilnehme. Ich habe nach wie vor noch nie ein Cyclocross-Rennen bestritten, aber ich habe zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr waren ja in Belgien, Holland unfassbar viele Rennübertragungen von Weltcups bis zu irgendwelchen Rennserien. Im Prinzip konnte man täglich auf Discovery Plus Cyclocross-Rennen gucken und auf unterschiedlichsten Strecken mit unterschiedlichsten Bedingungen. Das war wirklich interessant. Und jetzt ist aber seit Silvester, glaube ich, so ungefähr, ist Ruhe. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen auf Entzug. Ne? Ich zappe jeden Tag rein. Und es ist aber aktuell, ich glaube, nächste Woche geht es wieder los irgendwo.
Genau. Die haben jetzt die Woche, sind jetzt überall nationale Meisterschaften gewesen, jetzt am Wochenende. Bis letzten Jahre hatten sie eigentlich auch immer ein bisschen was übertragen. Also nicht aus Deutschland, aber zumindest irgendwie Frankreich, also Belgien, Holland irgendwie die nationalen Meisterschaften. Aber selbst da konnte man am Wochenende jetzt auch nichts nachverfolgen.
Was mich überrascht hat, ist, dass die Übertragung absolut professionell, Eurosport oder Discovery und auch die Kommentatoren, Carsten Miegels und wie heißt er denn, der Co-Moderator, der ehemalige Deutsche, wie heißt er denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also es ist wirklich spannend zu hören, was die zu erzählen haben und die Bilder, die natürlich übertragen werden mit Van der Poel und Van Aert und auch natürlich den anderen arrivierten Größen da. Das ist schon geil.
Jörg Ludewig
ist es, genau. Also dem höre ich wirklich auch gerne zu bei den Übertragungen.
Ja, obwohl nach dem dritten Rennen muss man,
ja,
kann man den Kommentar ausmachen, weil es wiederholt sich.
Ja, es ähnelt sich, das stimmt.
Ja, aber das ist schon, die Übertragungen sind echt qualitativ gut und ja, ich finde immer, die Saison hat sich eigentlich gezeigt, wenn Van der Poel und Van Aert nicht dabei sind, also gerade wenn Van der Poel nicht dabei sind, sind die Rennen eigentlich viel, viel spannender.
Was hat er denn nun? Hat er eine Rippe gebrochen oder hat er die Rippe nur geprellt oder
ja,
ich weiß
ist,
es nicht genau.
Ich glaube, das ist am Ende des Tages scheißegal, es tut beides gleich lange weh.
Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Aber Marc, dein Thema ist das gar nicht, ne?
Nee. Ja. Echt nicht. Toucht mich überhaupt nicht. Ich kann auch noch nicht mal mehr sagen, warum. Also ich habe ja nun auch mein Gravelrad in der Garage stehen. Da ist zum Cyclocross ja jetzt nicht mehr so weit eigentlich. Mit dem Gravel-Ding fahre ich ganz gerne auch längere, viele Touren. Macht Spaß. Bin ja jetzt auch fürs Gravelrennen da am Wörthersee, habe ich mich mit dem Tim zusammen ja angemeldet. Da fahren wir runter. Aber Cyclocross, vielleicht liegt es auch an der Witterung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich so ein schöner Wetterradler bin, aber es geht dann
ja,
doch
ja.
Auch eher in die Richtung. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich finde das, also, wenn ich so die Bilder sehe, die Mr. Wade da regelmäßig postet, finde das schon beeindruckend. Oder auch was man, das ist ja nicht so, dass ich das im Fernsehen noch nie gesehen hätte. Ne? Ich finde es beeindruckend, wenn man es macht. Mein Ding ist es einfach nicht.
Aber wenn wir gerade schon beim Thema Cyclocross sind, Thomas, du kommst gerade wieder aus Karl-Marx-Stadt.
Ich bin deutscher Meister der Herzen.
Chemnitz, genau.
Aus Chemnitz.
Da waren die deutschen Meisterschaften. Du, genau. Ralf und Axel waren, glaube ich, da, ne? Oder?
Genau. Der Kumpel Axel war mit dem bin ich da hingefahren. Ralf haben wir da getroffen.
Nicht zu verwechseln, liebe Community, mit Bruder Axel. Das sind zwei unterschiedliche, ist eine zufällige Namensgleichheit.
Ja, das war echt ein Highlight, nachdem, ja, jetzt waren ja innerhalb kürzester Zeit standen ja jetzt drei Rennen an, von Silvester an. Dann das Wochenende war ein Doppelwochenende als Vorbereitung nochmal und dann ging es jetzt zu den deutschen Meisterschaften. Ja, mit den hohen Erwartungen vernünftig durchzukommen.
Viel weiter östlich in Deutschland wäre es nicht gegangen, ne? Oder Chemnitz ist schon ganz schön tief in der
Chemnitz ist schon, ja gut, man hätte auch in Dresden sein können oder direkt an der polnischen Grenze irgendwie, aber ja, aber die Veranstaltung war richtig gut. Wir sind leider, konnten heute nicht gucken, weil wir gestern nach unserem Rennen zurückgefahren sind. Das muss heute nochmal wirklich richtig gut gewesen sein, aber ja, auch wir sind freitags angereist, sind dann direkt auf die Strecke gegangen, haben die Strecke abgefahren. Puh, ja, und die Wetterbedingungen, freitags war der Kurs 3,2 Kilometer Kurs, der war richtig pumpig und schwer zu fahren, vom Untergrund her, also die Strecke hat richtig Niveau gehabt, ja, und wir haben uns dann schon gefreut, haben gedacht, puh, lassen wir mal schauen, wie es am nächsten Tag aussieht, weil es war nachts waren Minusgrade angesagt. Dann ist die Strecke so ein bisschen überfroren und am nächsten Morgen war sie tatsächlich besser zu fahren als am Freitagnachmittag. Es war nicht mehr ganz so pumpig, es waren zwar noch weiche Stellen drin, aber es war auch nicht eisig. Es ist erst so ein bisschen im Laufe des Rennens dann so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rutschiger geworden, wo ordentlich der Wind drüber ging. Ja, aber es war spannend. Ja, und es hat sich gezeigt, es gibt für nächstes Jahr noch mal viel zu tun.
Ich habe es nicht verfolgt. Ich weiß es auch gar nicht, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Fangen wir mal bei den Profis an. Wer ist bei den Herren deutscher Meister?
Wieder Marcel Meisen, der hat heute gewonnen, genau.
Hat das noch mal geschafft, okay.
Genau.
Und bei den Damen?
Ja, genau.
Ach, okay.
Wie heißt sie?
Elisabeth Brandau, meine ich.
Genau, Elisabeth Brandau.
Oh,
genau.
Die hat es auch wieder geschafft.
Jawohl. Ja, die hat es auch wieder geschafft. Was bei der U23, das war noch recht spannend. Da haben sich auch die Favoriten haben sich da irgendwie durchgesetzt. Es ist ja jeder Fall, glaube ich, von ausgegangen, dass der Eike Behrens irgendwie, der da einer der Schüler sozusagen vom Jens Schwedler ist, dass der sich da durchsetzt. Das hat er aber nicht getan. Es hat ein Fabian Eder, ist deutscher Meister geworden. Genau, und Eike Behrens und Hannes Degenkolb. Das Rennen haben wir auch noch gesehen. Das war wirklich spannend auch. Ja, und bei den Masters 4 hat sich unser Ralf, der Vetter der Ralf, hat es leider nicht geschafft, aufs Podium zu fahren. Er ist Vierter geworden.
Ach, oh, schade. Aber trotzdem Glückwunsch.
Holzmedaille abgestaubt.
Ja.
Ist aber stark gefahren. Und Ralfs Rennen hat uns leider dazu gebracht, dass wir, weil Ralf, die sind morgens um 9.40 Uhr gestartet. Unser Rennen war um 10.40 Uhr. Ja, und dann haben wir Ralf angefeuert und ganz plötzlich auf die Uhr geguckt und wir waren noch nicht mal fertig und umgezogen und haben dann festgestellt, oh scheiße, jetzt kommen wir echt in eine zeitliche Bedrühe, uns auf unser Rennen vorzubereiten. Ja, hat dann auch geklappt. Also genau, deutscher Meister ist Armin Reible geworden. Ich glaube, war er letztes Jahr, glaube ich, auch. Ne? Zweiter ist Thomas Hockauf, dritter Matthias Lastowski. Der hat dem Ralf leider noch den dritten Platz weggeschnappt. Ja, genau. Und bei den Masters 3, also sozusagen in meiner Klasse, haben wir ehemalige Mountainbike-Prominenz mit am Start gehabt. Wolfram Kurschardt ist bei uns mitgefahren. Der ist mittlerweile auch Senioren 3. Den wird der ein oder andere aus den Mountainbike-Kreisen sicherlich noch kennen.
Das ist schon ein paar Donnerstage her, ja.
Ja, das ist schon ein bisschen her. Aber der Wolfram hat es auch nicht geschafft, er ist nur Zweiter geworden. Er ist von Dirk Hämmerling im Endspurt geschlagen worden.
Ah, Wetter.
Ja, und Dritter ist Stefan Danowski geworden.
Oh ja, aus Norddeutschland, aus Hamburg, glaube ich, ne?
Ja. Ja, ich bin nicht Letzter geworden. Ne? Ich habe mich im hinteren...
Du bist nicht Letzter geworden, aber es war auch keiner mehr hinter dir.
Doch. es waren tatsächlich noch vier Leute hinter mir.
Okay.
Es waren tatsächlich noch vier Leute hinter mir.
Jawohl.
Ich habe sogar geschafft, mich auf der ersten Runde... Es hat leider ziemlich viel Zeit gekostet. Ich bin irgendwie so seitlich so ein bisschen... abgetrieben worden nach einer Kurve und bin dann unverhoffter Dinge, habe ich mich dann auf dem Boden wiedergefunden, bin ich mit dem Lenker an so einer Streckenbefestigung hängen geblieben und habe mich voll abgeschossen. Und bis ich mich dann sortiert hatte und wieder auf dem Rad gesessen habe, waren alle an mir vorbei.
Bei den vorherrschenden Temperaturen, wenn man dann Rad fährt draußen, man ist ja auch irgendwie kalt und irgendwie ist dann auch der ganze Körper steif, bevor man sich dann... Irgendwie habe ich das Gefühl, man stürzt auch härter, weil man nicht mehr so katzenartig sich bewegt. Und wenn man dann da liegt, muss man sich auch erstmal wieder sortieren und die kalten Gliedmaßen ordnen. Ne? Geht dir das auch so oder ist das nur bei mir so?
Nee, das ist beim Crossrennen jetzt, muss man sagen, ist das ja nicht so. Also erstmal bewegen wir uns mit über 50 ja sowieso nicht mehr katzenartig. Zumindest die wenigsten.
Okay. Ja, vielleicht hast du recht, ja.
Zweitens ist es aber zumindest so, dass einem definitiv nicht kalt ist. Also kalt ist dir, bis der Startschuss gefallen ist und dann ist dir nicht mehr kalt.
Ja, okay.
Dann ist dir nach 15 Sekunden nicht mehr kalt. Da ist der Körper auf Alarm getrimmt und ja, und ist dann irgendwie im Überlebensmodus und dann ist er definitiv nicht mehr kalt.
Wie lange geht die Cross-Saison jetzt für dich noch?
Die Cross-Saison ist für mich, also für mich persönlich, ist sie jetzt mit den deutschen Meisterschaften beendet.
Ja, weil mich umtreibt natürlich so eine gewisse Fragestellung. Marc, du lachst schon so leise im Hintergrund.
Ich glaube, wir gehen gedanklich gerade in die gleiche Richtung. Ich hätte jetzt auch mal in den Ring geworfen und jetzt geht es dann in die heiße Phase Vorbereitung Richtung Andalusien, war das, oder?
Genau.
Es sind noch über den Daumen 6 Wochen. Bis wir an der Startlinie stehen. Montags ist Start. Ist auch interessant, dass montags die erste Etappe gefahren wird. Also in 6 Wochen ist es soweit. Und die Belastung, die wir da ja abrufen werden, wir fahren ja als Team, es ist ja, glaube ich, auch schon weit kommuniziert worden, das müssten unsere Hörer wissen. Jetzt bist du natürlich über Wochen nur kurze, harte, knackige Cross-Belastungen gefahren, 45, 50 Minuten oder wie lange die dauern. Und dann einmal Blutgeschmack und dann bis zum Ende durchziehen. Ne? So funktioniert das ja ungefähr. Ist das
ja
richtig?
Ja, genau. Ja, so funktioniert das. Wenn man, ja, genau. Außer man ist so gut, dass man sein Tempo variieren kann, um die anderen in Schach zu halten. Aber zumindest bei mir ist es so, bei mir ist Anschlag und bis die Düsen auf sind und die bleiben dann auf bis zum Schluss.
Genau, die Drosselklappe geht auf Anschlag und dann wird ordentlich Luft umgesetzt. Genau, aber beim Andalusia Bike Race ist ja bekanntermaßen 6-tägiges Etappenrennen, kurze, mittlere und aber auch 2 amtliche Etappen dabei, wo gänzlich andere Physis gefordert ist letzten Endes. Wie setzt du das jetzt um? Wie veränderst du jetzt dein Training in die Richtung? Veränderst du überhaupt was?
Also das Volumen wird definitiv gesteigert, es wird viel im Grundlagenausbaubereich gefahren, es kommen jetzt ja längere Intensitäten, ich werde nochmal irgendwie eine VO2 Max Woche oder so einschieben, jetzt in den nächsten Wochen. Ja, und halt auch vor allen Dingen werde ich jetzt auch das Gefährt wechseln. Ich bin jetzt im Training auch fast nur auf dem Straßenrad oder auf dem Crosser gefahren oder auf dem Graveler gefahren. Und genau, und werde jetzt auch Einheiten, also auch die Grundlageneinheiten vermehrt auf dem Mountainbike fahren, einfach um mich wieder an das Mountainbike zu gewöhnen.
Also wenn man so ein bisschen im Fachjargon ausdrücken möchte, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht komplett falsch gepolt, müsstest du jetzt von der VO2 Max, vom VO2 Max Training so ein bisschen runtergehen und in Richtung Fauler Max, Also weniger Laktatbildung und dafür aber länger und ruhiger fahren. Ist das richtig?
Ja, nicht. Also ich bin ja auch nur Laie, aber erstmal nicht so ganz. Also weil also gut, eine hohe V2 Max ist immer gut, wenn man eine hohe V2 Max hat. Und das ist natürlich, je länger die Belastungen sind, desto wichtiger ist das noch. Also gerade im Marathonbereich ist eine hohe V2 Max und eine relativ niedrige Fauler Max ist natürlich ein Optimum. Beim Crossrennen brauchst du eher eine höhere Fauler Max, also eine höhere Laktatbildungsrate, weil du bewegst dich ja da eher im An- und Aus-Modus. Also da geht das dann in den Zonen, ja, sagen wir mal, alles oberhalb der VO2 Max-Zone. Ne? Also wenn du antrittst, bist du eigentlich relativ schnell im was ist das, Zone 6 Bereich oder sowas, ne? Oder im neuromuskulären Bereich. Ja, und das musst du eigentlich verkraften. Und es hat sich die Saison wieder gezeigt, was ich mir total abtrainiert habe über die letzten Jahre, ist eigentlich das Starten. Und das ist beim Crossen so wichtig. Also irgendwie, ich konnte mal vor 5, 6 Jahren, konnte ich mal eigentlich ganz gut starten noch. Und mittlerweile ist es so, vielleicht ist das auch Kopfsachen nach meinem Unfall, dass ich, ja, ich meine, ich starte eh immer jetzt in den Feldern relativ weit hinten, aber auch bei den kleinen Starterfeldern, also ich kann mich da beim Start überhaupt kopfmäßig auch gar nicht durchsetzen und da drauf drücken. Also du musst beim Start einfach voll reinhauen können und dann musst du dann natürlich so im oberen Schwellenbereich weiterfahren können nach dem Start, bis dann die ersten Entlastungen kommen. Und dann, wenn dann so eine kurze Abfahrt oder sowas kommt und danach musst du, oder Kurve, danach musst du halt immer wieder anlatschen. Und das musst du eigentlich vertragen können. Das ist halt so ein bisschen anders, wie wenn wir jetzt im Marathonbereich fahren. Ja, da musst du relativ lange eine hohe Leistung aufrechterhalten können. Ne?
Ja, aber da gehen wir dann ja in Zone 3 oder was, ins Tempobereich.
Genau, Zone 4, genau.
Ja, und dann, wenn es mal bergauf geht, auch in eine Schwelle rein. Aber das war so richtig drüberziehen und in VO2-Max-Bereiche reingehen, das machen wir ja eigentlich nicht, weil dann schießen wir uns am Berg völlig ab und erholen uns eigentlich nicht mehr. Ne?
Genau, das machst du höchst, wenn du dann über die Kuppe nochmal fährst oder sowas.
Genau.
Ne? Aber,
ja, aber Thomas, das war ja jetzt nicht deine erste Cyclocross-Saison. Ne? Ich war gerade ein bisschen wirklich überrascht, dass du sagtest, jetzt vorbereitend auf Andalusien, streust du noch mal so eine VO2-Max-Woche ein? Weil ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man das grundsätzlich macht. Oder hast du für dich das Gefühl, dass das bringt dich dann noch mal weiter? Weil ich wäre jetzt der Meinung gewesen, man macht nur noch Grundlage.
Ja, kann man sicherlich machen. Aber also ja, aber ich glaube, Lebensalterskilometer habe ich auch eigentlich genug. Klar fahre ich jetzt auch relativ ruhige Grundlageneinheiten. Mhm. Aber also ich habe über die Jahre, zumindest in den letzten Jahren, festgestellt, dass mir es auf jeden Fall gut tut, wenn ich auch Intervalle noch reinpacke.
Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Aber ich glaube, wir sind so gedanklich in dieselbe Richtung unterwegs. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen irritiert, weil ich würde nämlich jetzt, oder ich trainiere auch noch vielleicht zweimal die Woche VO2-Max-Intervalle jetzt die nächsten 6 Wochen, aber eigentlich versuche ich mehr so in Richtung Sweet Spot reinzugehen und in so Schwellenbereiche, um genau die Belastung zu imitieren, die mich quasi dann auch in so einem Marathonrennen oder Etappenrennen erwartet. Deswegen.
Ja, aber da bin ich gedanklich auch, ja.
Ja, wobei VO2 Max macht ja den Motor groß und das Fauler Max macht doch dann quasi, dass du eine geringe Laktatbildungsrate überhaupt hast, um nicht, dass es dir nicht aus den Ohren rausläuft und dann brauchst du die Toleranz gar nicht so, ne?
Es macht dich effizienter. Wobei man ja sagen muss, also wenn man eher muskulöserer Fahrer ist, ist es vielleicht auch gar nicht allzu gut und etwas schwerer ist, mit so einer niedrigen Fauler Max durch die Gegend zu fahren, dass man gar nicht mehr irgendwie in die Pötte kommt am Ende des Tages. Ne? Mhm. Ja, was da wirklich das Richtige ist, keine Ahnung, das ist.
T-Racer, wie sieht denn deine Vorbereitung so jetzt explizit aus? Wir haben dich ja eben bei den Ausgleichssportarten auch leider so ein bisschen übergangen.
Ich habe da ja in der Zwei-Brüder-Kolumne schon Stellung zugenommen, aber hier nochmal in aller Kürze. Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar bergorientierte Trainingsblocks gefahren, bis zu 3,5 Stunden, und war heute tatsächlich bei der Teambuilding-Maßnahme vom Team Markus und Thomas B2 fürs Andalusia Bike Race unterwegs mit den beiden, und da sind wir 4,5 Stunden unterwegs gewesen im Schnee heute, und das war also die längste Einheit, die ich in den letzten Wochen, Monaten, kann man so sagen, gemacht habe. Und ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Es tat ganz gut. Ich bin auch nicht völlig fertig gewesen hinterher, obwohl die beiden mich schon ordentlich gescheucht haben. Also da lässt sich einiges erwarten von dem Team. Und ansonsten fahre ich so ein bisschen mehr oder weniger lustlos gerade auf der Rolle rum. Das geht tatsächlich sogar so weit, dass ich mir meine Klamotten anziehe, mich auf die Rolle setze. Weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang mir das richtige Programm raussuche, losfahre und dann wieder absteige, weil ich doch keine Lust habe.
auch nicht schlecht, ja gut.
Da hilft nur eins, Crossfahren. Crossfahren,
ja,
dann.
Ja, ja. Nee, also ich bin guter Dinge dadurch, dass ich bislang verschont geblieben bin von irgendwelchen Erkältungskrankheiten. Seit Wochen scheint die Form in die richtige Richtung sich entwickelt zu haben, und 6 Wochen sind noch. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich so einmal die Woche so eine Stunde VO2-Max-Intervalle fahre auf der Rolle. Und ansonsten versuche ich tatsächlich so in die Sweet-Spot-Bereiche, also schon in die Schwellenbereiche reinzufahren, weil ich merke, dass mir das eigentlich für diese langen Belastungen ganz gut tut. Weil da habe ich so meine Schwächen. Wenn ich auf der Rolle fahre und es sind dann so, sagen wir mal, 4x15 Minuten Tempo- oder Schwellenintervalle, dann spätestens am Ende des zweiten bin ich komplett, da drehen sich die Beine nicht mehr. Und da bin ich jetzt so ein bisschen rangegangen, habe die Intervallzeiten verkürzt, dafür den ein oder anderen mehr gefahren und glaube, dass das so der Schlüssel gerade ist für mich.
Und weil wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen hatten, Krafttraining, machst du auch noch irgendwas ergänzend?
Ja, 2x die Woche versuche ich, teilweise schaffe ich es auch 3x die Woche. Und ich habe auch jetzt Beintraining mit integriert, insbesondere einbeiniges Training. Aber da muss ich so ein bisschen auf die Knie aufpassen. Da habe ich manchmal dann links unter der Kniescheibe so am nächsten Tag so ein kleines Zipperlein. Und das muss ich mal beobachten. Nicht, dass ich mir da noch irgendwas beibiege. Ansonsten Yoga, ne? Also Yoga, Yoga und Yoga.
Da hast du maximal gute Erfahrungen mitgemacht.
Ne? Ja, total. Vor allen Dingen, das kannst du überall machen, ne? Überall und zu jeder Zeit. Du brauchst ja nichts. Optimal wäre schon, wenn du so eine Matte hast, damit, wenn es ein harter Fußboden ist und man kugelt da so ein bisschen drauf rum, dass zumindest so unterm Knie oder unter der Wirbelsäule, dass es dann nicht ganz so weh tut. Aber jetzt auch in der Ferienwohnung, in der wir waren in Südtirol, da war, Parkett oder irgend so ein Laminat. Habe ich so eine ganz dünne Matte nur hingelegt, die hatte ich noch, habe ich noch Platz im Auto gehabt. Das war dann schon anders als zu Hause, aber es geht halt trotzdem, ne? Und das kannst du überall und zu jeder Tageszeit nochmal einstreuen. 20 Minuten, 30 Minuten und insbesondere im Bereich der Hüfte, Hüftbeuger, Hüftstrecker und hinten ISG und so weiter. Das sind so meine Baustellen, da arbeite ich dran, tut das wirklich gut.
Vielleicht nehme ich das mal als Vorsatz für 25 mit und versuche das auch mal.
Mehr Yoga.
Ja, ja, und Thomas, du bist derjenige, der mich da so ein bisschen hingeführt hat, ne?
Jetzt, ja.
Tatsächlich, und ich habe mir auch schon das ein oder andere Video bei Facebook oder ich weiß gar nicht, wo sie sonst noch so in sozialen Netzwerken aktiv ist. Deine Frau, die ist ja eine super Yogi-Meisterin. Das ist natürlich ein Level, wovon ich so weit entfernt bin wie die Erde zur Sonne.
Ja, ich auch.
Ja.
Genau, und nochmal zurück.
Und wieder zurück. Also das sind ja Bewegungen, die sind ja so anmutig und da kann man wirklich von…
Sieht doch einfach aus, ne?
Ja, von katzenhaft sprechen.
Ja, sieht total einfach aus. Das erinnert mich in der Parallele, ist das so schön jetzt, wenn man wenn man beim Crossen jetzt, wenn man, wo wir die Strecke abgefahren sind, wenn man den Jens Schwedler über die Strecke fahren sieht, der war da, der ist das Rennen nicht gefahren, aber der war mit seinen ganzen Jungs da und ist mit denen die Strecke abgefahren. Ja, wenn du, also du denkst, da ist, ja, da kann man einfach so fahren, ne? Und der, das funktioniert dann auch. Und dann versuchst du die Stelle selber zu fahren, kommst da nicht hoch, rutschst weg. Und das sieht so einfach aus, aber man kann da echt allein schon vom Fahren viel abgucken, ne? Was man beim Pilates oder Yoga oder bei solchen filigraneren Bewegungen nicht abgucken kann, weil das hilft einem nicht, wenn man wenn man sich's nur abgeguckt hat irgendwie. Da gehört dann mehr dazu. Aber das ist halt, ja, gibt Leute, die können das und gibt Leute, die können das nicht, ne?
Ja, und da genau, das ist ja das Schöne, da geht es ja auch gar nicht drum, sondern es geht darum, dass man den Arsch hochkriegt und da versucht, Dinge zu tun, wo der Körper halt einfach nicht in der Lage zu ist, weil man viel zu verkürzt und beschränkt in seine Range of Motion und in seinen Sehnen und Muskeln ist. Und ja, also wir machen es, ich mache es ja jetzt dann ja seit fast einem Jahr, seitdem wir in Malaga waren. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe Fortschritte gemacht. Ich glaube, von außen sieht man das gar nicht. Es ist einfach vom Gefühl her, dass man sich da vielleicht so ein bisschen entwickelt hat. Und das, das Schöne ist ja, dass ich mich nicht selber sehen muss dabei.
Ja, das, können, das kann man ja mal ändern. Man muss einfach mal eine Kamera aufstellen.
Vielleicht wäre das die erste Serie für unseren neuen YouTube-Kanal.
Die ja, wunderbar, wunderbar. Das, das will wirklich keiner sehen. Die sterbende Katze und der tote Schwan.
Ja.
Der abgehalfterte Krieger 1. Nee, lass mal. Nee, nee. Nee, das sind so auf jeden Fall so meine Dinge, die ich so auf dem Weg jetzt in die Saison tue. Und das ist ein bisschen anders im Vergleich zu früher.
Ja, ich bin dieses Jahr auch einen komplett anderen Weg gegangen als sonst. Ich bin ja eigentlich auch immer mit dem soliden Grundlagentraining in die Saisonvorbereitung gegangen. Ich fahre im Moment einen VO2 Max Trainingsplan.
Da haben wir es wieder.
Den mir ein lieber, liebes Vereinsmitglied hier in der Runde mal ans Herz gelegt hat.
Ach.
Ne? Ich zieh's durch. Du hast es mir, hast es mir mal gezeigt.
Ja.
Oh, geil. Ja. Also in Woche, Woche 7.
Das ist der, der kostenlose Trainingsplan, die die Radsportkollegen und Podcaster und überhaupt sehr umtriebigen Menschen aus Hamburg vom Red Race Team mal eingestellt haben, ne?
Genau. Macht Spaß, ist eine coole Sache. Sind 5 Einheiten pro Woche. Ich kriege die berufsbedingt im Moment nicht durchgängig hin. Und habe zudem allerdings auch von vornherein für mich festgelegt, dass ich nicht die 5 Einheiten fahre, sondern ganz gezielt einen Tag in der Woche, wie ich ja eben schon mal sagte, Krafttraining mache, aus besagten Gründen. Geht sich aber ganz gut an.
Ich meine, es ist auch so, dass der Plan auch mit 3 Einheiten funktioniert, weil das die Schlüsseleinheiten sind. Die 2 zusätzlichen, das sind halt so optionale, ne?
Ja. Sonntags immer eine lange Einheit. Klassisches Lit-Training, ne? Einfach mal rollen lassen. Darf sich nicht anstrengend anfühlen, Pünktchen, Pünktchen. Die ist mir für den Kopf allerdings auch wichtig, weil irgendwo hänge ich ja doch noch immer so ein bisschen da drin. Eigentlich startest du mit Grundlagentraining in die Saison, ne? Ich bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht.
Ja, und das ist ja die Frage, ob das nicht tatsächlich mittlerweile überholt ist durch zahlreiche namhafte Trainer und erfolgreiche Radsportler, ob man wirklich Grundlage schrubben muss oder ob das Geheimnis nicht irgendwo eine Mischung aus beidem ist, ne? Und das glaube ich nämlich.
Ich bin jetzt beides nicht, weder Trainer noch erfolgreicher Radfahrer, aber ich teste das im Selbstversuch diese Saison mal. Ich werde berichten. Peace, meine Freunde.
Ja, aber man sieht ja den ambivalenten Ansatz hier alleine in der Runde schon. Ne? Der eine macht, geht Richtung VO2 Max und der andere mehr so Richtung Grundlage. Ist schon spannend.
Wir treffen uns im Ziel.
Ja.
Dann ist alles gut.
Aber ich sehe da gar nicht so große Unterschiede.
Okay.
Also wer macht denn von uns reines Grundlagentraining jetzt? Macht ja gar keiner. Ich mache ja auch, ich mache jetzt noch eine VO2 Max Woche da drin. Ich erhöhe zwar das Volumen jetzt. Wird auch natürlich, klar, es sind ja immer Lit-Einheiten dabei und ich glaube, da das Geheimnis ist, einfach wirklich Und das ist der Unterschied, wenn man dann wirklich Lit-Training fährt. Ich glaube, da ist häufig nämlich diese große Diskrepanz, dass man meistens gar kein wirkliches Lit-Training fährt, außer man macht es auf der Rolle, wenn man draußen fährt.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, so eine der größten Krücken, weil dann, wenn es wellig wird, dann wird es schon wieder schwierig, wirklich Lit-Training zu fahren. Das kannst du eigentlich nur im Flachen machen. Und da muss man sich teilweise wirklich zurücknehmen auch.
Das stimmt auch.
Könnt ihr euch auf der Rolle so zurücknehmen und ein klassisches, also wirklich dieses Lit-Training, von dem wir gerade sprechen, fahren? Ich frage für einen Freund.
Ja, wieso? Du machst im ERG-Modus.
Ja, dito.
Mitunter fällt es mir echt auf der Rolle schwer, dann so ganz gemütlich da vor sich hin zu rollen, weil es mir irgendwann zu langweilig wird.
Ja, sagen wir mal, es ist natürlich ja langweilig. Ja, es wird, definitiv wird das langweilig. Also muss man irgendwas schon, beim Lit-Training muss schon einen Film gucken oder Podcast hören oder sonst irgendwas. Also mir wird das sonst zu langweilig, wenn man wirklich nur Lit-Training fährt.
Ja, wir haben da ja einen in unseren Kreisen, der ist jetzt hier nicht anwesend, aber der hat ja letztens 6 Stunden auf der Rolle, 180, 190 Kilometer ist der gefahren.
Wie viel?
180, 190 Kilometer.
Ja, schwer beeindruckend.
Wer ist denn 6 Stunden auf der Rolle gefahren?
Ja. Ich habe heute noch versucht, ihn zu akquirieren für den Podcast, weil ich hatte schon das Gefühl, er ist ja auch tief in der Saisonvorbereitung. Wir sprechen über Tim. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße. Fetten Respekt, mein Freund.
Absolut.
6 Stunden auf der Rolle.
Die 6 Stunden, dieses Wochenende auch wieder sehr lang gefahren. Klar, wenn das Wetter doof ist und Tim hat sich, kann man vielleicht mal vorweggreifen, einiges vorgenommen für diese Saison, was Langstrecke betrifft.
Nachzulesen in unserem Blog auf unserer Homepage auch. Nee, ganz nebenbei
auch korrekt. Mal
reinfließen lassen hier.
Ja. Aber das sind sicherlich Themen, da muss man in Zukunft mal drüber sprechen. Da müssen wir ihn mal anhören.
Boah, 6 Stunden auf der Rolle, das ist
aber... Das ist ein Brett.
Aber Marc, ich bin da genau bei Thomas auch. Wenn ich Lit fahre, gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich mir tatsächlich 1,5 oder 2 Stunden auf Zone Blau, das ist dann bei mir so zwischen 175 bis 200 Watt, dass ich mir da ein Programm zurechtlege und dann im ERG-Modus einfach das abrolle. Und da kannst du ja nichts falsch machen, aber es ist halt auch einfach, es tut irgendwann alles weh, weil du bewegst dich ja nicht weiter. Ne? Es ist immer gleich. Oder ich schalte in diesen Modus, wo du das Gelände aus hast, sondern quasi durch deine eigene Leistung, die du trittst, die Leistung generierst. Also nicht gegen den Widerstand, sondern du selber legst das ja fest. Da gibt es ja dann diesen Modus da. Und der gefällt mir eigentlich besser, weil da hat man dann immer noch so ein bisschen eine Varianz. Du kannst, weil beim ERG-Modus stört mich halt extrem, dass du immer ganz genau plus minus 1 Watt, sage ich mal, wie der so regelt, den gleichen Widerstand hast. Und das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, Rad zu fahren, weil du hast immer mal 10 Watt mehr, 10 Watt weniger, 15 Watt mehr, 15 Watt weniger. Und das kann ich besser abbilden in diesem freien Modus, wo das Gelände aber ausgeschaltet ist, wo die Rolle nicht regelt, sondern einfach nur ein Ergometer quasi ist.
Das ist dieser Ergometer-Modus dann mehr oder weniger?
Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kann ich dir nicht sagen. Aber da gibt es halt diese Möglichkeit, eigenes Tempo oder so heißt das, glaube ich, da.
Den gibt es aber nur in Trainingspeaks, ne?
Nee, den gibt es auch bei Swift. Ja. Den kannst du nur nicht ein- und ausschalten, sondern du musst dir das Programm entsprechend schreiben.
Ach so.
Ach, du schreibst ja selber ein Trainingsprogramm dann.
Mhm. Ja, genau. Okay. Du hast dann keinen Balken, der abgefahren wird, sondern das ist dann so eine Welle. So wird das dargestellt. Und das ist das Zeichen dafür, dass du selber für den Widerstand zuständig bist.
Das musst du dir aber auf Swift schreiben dann.
Ja, ne? Genau. Nicht das musst du dir auf Swift schreiben, als Workout ablegen und dann kannst du das fahren. Und bei Trainingspeaks, das ist ja ein schöner Bogen jetzt hier auch eigentlich, ne? Unsere neue interne Trainingsplattform ist ja Trainingspeaks und wir haben uns da jetzt schon so ein bisschen mit beschäftigt. Da gibt es extra so einen Modus dafür. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da kann man das am Bildschirm eintastern und durchzappen und dann hast du diesen Modus da automatisch drin. Da brauchst du dir kein Programm für schreiben.
Ja, es gibt so einen Geländemodus, oder wie der heißt, ne?
Gelände aus oder wie, ich weiß es jetzt nicht genau. Da gibt es ja 4 Modi, ne?
Ja, ja, irgendwie gibt es da 4 Modi. So ganz habe ich da auch noch nicht durchgeblickt irgendwie.
Ja. Probieren wir aus und dann sprechen wir drüber.
Interessante Plattform. Ich habe jetzt letztens mal, das Schöne bei Trainingspeaks ist ja unter anderem auch, dass man 2 Powermeter parallel laufen lassen kann. Und zwar kannst du ja ganz einfach den Rollentrainer, den du hast, koppeln. Und
zum Steuern nehmen.
Zum Steuern nehmen. Und du kannst aber einen weiteren Powermeter, beispielsweise Pedalen habe ich dran am Rad, parallel mitlaufen lassen. Und dann hast du quasi eine Absicherung, wenn du offizielle Rennen fährst. Aber du siehst halt auch Abweichungen, ne, wie der eine Powermeter zum anderen steht. Das ist ein ganz interessantes Feature, wie ich finde. Mhm. Marc, du hast dich ja, glaube ich, mit dem Thema noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Und du hast sogar in Auftrag gegeben, dass wir in unseren eigenen Trikotfarben fahren können.
Ja, es gibt ein Team, das heißt Coffee and Chainrings. Und wir fahren da jetzt auch, wenn wir fahren, glaube ich, alle in unseren Trikots durch die virtuelle Landschaft. Das ist korrekt.
Genau.
Ich finde, also Training Peaks konnte von Anfang an relativ viel. Es ist bei mir von Anfang an auch sehr stabil gelaufen, muss ich sagen. Ich war da echt vom ersten Moment an angetan. Ich probiere halt immer mal so ein bisschen aus. Die ganzen Modis, über die wir jetzt gerade, die ihr angesprochen habt, habe ich mal irgendwo gelesen, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber sicherlich mal tun. Und was ich halt auch ganz spannend finde, die hauen wirklich jede Woche einen Newsletter raus mit irgendwelchen Veränderungen, die sie gemacht haben, ne, Bugfixes und dergleichen. Also die arbeiten da wirklich nach wie vor ganz ordentlich dran. Und ich finde es echt gut.
Die Grafik ist ein bisschen schlichter gehalten, ne? Es sind nicht so viele lustige Bildchen zu sehen, wie bei der Swift beispielsweise. Aber es sind tatsächlich auch, wenn ich jetzt gefahren bin, auch immer so zwischen 4.000 und 10.000 Leute online, also auf den verschiedenen Strecken. Man ist da auch nicht alleine. Und was ich richtig cool finde, ich bin schon mal 70 Runden in diesem Velodrom gefahren.
Ja, bin ich auch schon, ja.
Ja, aber das ist ziemlich cool, weil dann kann man nämlich mal richtig eine Runde durchhämmern und dann guckt man mal, wie schnell man so fahren kann auf so einem Velodrom da. Also du kannst dich quasi selbst jede Runde schlagen. Das ist also spannende Strecke auf jeden Fall. Und da war auch richtig viel los. Also
da ist tatsächlich viel los und das wird auch von Woche zu Woche mehr, muss man ganz klar sagen. Das ist zu beobachten. Und du hast natürlich recht, so von der Grafik her ist das schon viel einfacher gehalten. Die kommen aber, glaube ich, auch aus einer ganz anderen Richtung, ja, mit ihrer Plattform. Da steht die Trainingssteuerung im Vordergrund, da wirkt das leistungsbezogene Rollentraining steht da im Vordergrund und ich sage jetzt mal nicht so, dass das Radfahrerlebnis, also ich glaube nicht, dass es jemals bei Training Peaks irgendwelche Eichhörnchen, Dinosaurier oder sonst irgendwas geben wird. Heißluftballons, die da rumfliegen oder sowas.
Was ich im Übrigen auch total gaga finde bei Swift. Also aber es sorgt für Abwechslung. Man nimmt es ja doch irgendwie wahr, ne?
Offensichtlich, ne?
Ja. Ja.
Ist denn schon mal einer Rennen auf Trainings Peaks gefahren?
Nein.
Nee, bin ich noch nicht. Ich habe bislang. Nee,
ich auch noch nicht.
Ich habe mir auf Trainings Peaks Pläne zusammengeschrieben oder habe welche importiert und die sind dann ja automatisch in Trainingspeaks Virtual in dem eigenen Ordner vorhanden und die bin ich abgefahren. Also es funktioniert einwandfrei. Ich weiß gar nicht, ob man sich in Trainingspeaks Virtual direkt auch die Balken hinschieben kann, aber ich glaube, das muss man über Trainingspeaks immer machen, ne? Was dann grafisch auch wieder nicht so schön ist, aber man muss sich da so ein bisschen.
Die Trainings schreibst du da, ja, die werden dann übernommen.
In Trainingspeaks geschrieben, ne?
Ja. Ja, und es ist halt kostenlos immer noch, ne? Mal gucken, wie lange noch. Aber ich denke, bis da eine Paywall vorgeschaltet wird, müssen sie noch ein bisschen was machen, damit sich das lohnt. Und dann ist die Frage, was das kosten wird, ne? Das ist ja alles noch nicht so ganz kommuniziert worden.
Nee, das ist offen. Und ich bleibe auch dabei, ich denke, dass das, wenn du Training Peaks Premium hast, ist auch ein bisschen meine Hoffnung wahrscheinlich, dass es da dann im Jahresbeitrag schon mit drin ist.
Ja. Das klang zumindest so, ne? Also zumindest so, was sie geschrieben haben, dass das darüber abgedeckt ist.
Nee, aber dass man damit so relativ einfach dann seine eigenen Trikots implementieren kann, das geht ja bei Swift, glaube ich, auch, aber der Weg ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Nee, das finde ich richtig cool.
Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir für für nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende mal einen Sonntag ausgucken, wo wir dann vielleicht mal die erste Teamausfahrt machen.
Ja, gute Idee.
6 Stunden.
6 Stunden. Im Velodrom.
Im Velodrom.
Ja. Irgendeiner, ihr hatten mir mal gesagt, Mr. Wade, die Grafik ist mir scheißegal, ich fahre da nur meine Programme ab.
Genau, wenn du das Programm abfährst, ist es am Ende des Tages ja wirklich egal. Ne? Ist es, ja, also ist wenn, es. Wenn du im ERG-Modus fährst, wenn du jetzt,
ja.
Wenn du jetzt natürlich irgendwie bergauf fahren möchtest. Das ist zum Beispiel in Trainingspeaks, finde ich auch ganz cool. Du siehst in der Streckenauswahl ist immer so eine Höhengrafik direkt dabei. Und es gibt da so ein paar Strecken, wo du eigentlich nur so ein paar Anstiege drin hast. Also ein Anstieg, der ist dann meinetwegen, weiß ich nicht, 3-4 Kilometer lang oder sowas, wo du dann Intervalle drauf fahren kannst. Das fand ich ganz cool, wenn du dann nicht im ERG-Modus fährst, sondern in diesem Modus, dass das Training angezeigt wird und dann in diesem Steigungsmodus, dass praktisch die Steigung also als Widerstand dann wirkt.
Der ist auch relativ gleichmäßig, ne?
Genau. So, genau.
Ja, das macht Sinn.
Nicht so wie Alpe du Zwift, dass er in den Kurven immer wieder dann da um 4-5% rauf und runter geht und der geht wirklich so kontinuierlich durch, der Anstieg. Das ist ganz cool irgendwie.
Es sind ja 2 Inseln, glaube ich, bei Trainingspeaks. Seid ihr schon auf beiden gefahren?
Keine Ahnung, habe ich mich damit noch nicht. Ich bin, glaube ich, immer die gleichen Strecken gefahren bisher.
Das ist ein bisschen unübersichtlich, weil da, wenn man sich eine Strecke aussucht, sieht man nicht. Gibt es keinen Bildschirm, wo man sieht, wo die langführt, sondern man sucht die sich aus und dann beamt der eine einfach hin, ne?
Ja, das Schöne ist, dass du halt, finde ich, dass du bei Training Peaks siehst, wie wirklich das Höhenprofil ist.
Ja,
genau.
Ist bei Swift jetzt allerdings auch neu. Ja, okay. Seit einiger Zeit, dass du oben rechts in dem Kasten, wo die Karte dargestellt wird quasi, da hast du jetzt das Höhenprofil auch immer
mit. Bei der Auswahl, bei der Auswahl.
Ach so, nee, bei der Auswahl nicht, im Spiel dann selber.
Ach so, nee, aber bei Trainingspeaks ist ja bei der Auswahl siehst du das
Höhenprofil. Genau, das meine ich, bei der Auswahl, das finde ich maximal praktisch.
Ja. Ich fahre immer gerne an diesen Lakes da lang, am Ufer von diesen Seen.
Panorama.
Das mag ich.
Das gefällt mir.
Also ich finde ja draußen fahren immer noch besser.
Ja, ich habe meine Liebe zum Draußenfahren auch wieder entdeckt. Also das hat sich heute auch wieder ganz klar gezeigt. Vor allen Dingen dann auch mit anderen, dass man nicht immer nur alleine rumgurkt. Aber da gehört dann halt auch wieder eine gewisse Planung davor und die Familie muss mitspielen. Und das wiederum ist ja das Schöne an der Rolle. Der Alltag ist dann ja doch irgendwo maßgeblich. Und wenn dann eine Lücke ist und wenn sie erst abends um 8 ist, dann hat man immer noch mal 2 Stunden Zeit, ohne dass man sich was vom Schlaf abknapsen muss.
Ja,
ne?
Absolut. Dafür ist die Rolle ja auch cool. Also das muss man sagen, das ist ein cooles Trainingstool. Also zum Draußenfahren, mir ist heute, wo du sagtest, Planung, wenn man dann natürlich gestern mit sauber gewaschenen, abgespritzten Rädern gestern Abend dann nach Hause kommt und heute Mittag Rad fährt und gewachste Ketten hat und man dann aber gestern Abend nicht meinte, vielleicht kein Wachs auf die Kette aufzubringen, ne? Sind wir heute, ich bin heute mit dem Axel, sind wir 2,5 Stunden gefahren, ein bisschen Grundlage, haben wir ein Quietschkonzert gemacht gegenseitig, weil wir beide vergessen haben, Wachs auf die Ketten zu machen.
Autsch.
Ja, genau. Und da haben wir uns überlegt, das ist eigentlich auch nochmal, können wir eigentlich auch nochmal in den, außer ihr könnt das beantworten, sonst können wir das auch nochmal in die große Runde nach draußen schicken. Wenn jemand weiß, ob es so ein Schnellwachs eigentlich gibt, den man dann wie früher dann Öl mal eben drauf machen kann, weil also die Wachse, die ich kenne, die muss man ja am Ende des Tages zumindest ein paar Stunden stehen lassen, dass die einmal sich aushärten und dann fest geworden sind auf der Kette.
Genau, das ist der Nachteil vom Wachs. Gibt es nämlich nicht, das, was du sagst. Das ist eben der Vorteil wieder vom Öl, kurz vor der Fahrt noch einmal durchgezogen, wobei es ja auch nicht optimal ist, weil es dann ja auch nicht zwischen die Rollen fließen kann, aber zumindest hast du das Quietschen erstmal weg. Aber bei Wachs ist es so, du musst es halt nach der Fahrt oder abends machen, damit du am nächsten Morgen fahren kannst. Ich glaube, so 6 bis 8 Stunden musst du das ablüften. Das ist ja auf Wasserbasis dann und dann das Wasser muss weg, weil sonst spülst du das Wachs ja auch gleich wieder ab, da brauchst du gar nicht losfahren, da brauchst du es gar nicht machen eigentlich. Ne?
Ja, ja, dafür ist es dann auch am Ende des Tages zu teuer, ne? Das ist eigentlich dann
genau. Dafür müsste man dann wahrscheinlich als Wachser eine Reserve, also eine zweite oder dritte Kette haben, die parat liegt, die man dann eben draufzieht, ne?
Ja, wenn man dann, das hat wieder was mit Zeitmanagement zu tun. Wenn du dann jetzt noch anfängst, eine Kette draufzuziehen, ja gut, dann müsste abgelenkt sein, dann müsste die fertig da hängen. Das kann man natürlich.
Genau, eine fertig gewachste Kette, eine zweite oder sogar eine dritte. Viele machen das ja so. Wenn ich das richtig verstehe, ich bin ja noch kein Wachser. Ich denke immer drüber nach, aber.
Jetzt am Wochenende, wenn ich wieder denke, was man hat man früher, dann hast du da dran gepackt, dann hast du siffige Finger. Also da ist nichts mehr versifft, außer jetzt, wenn da Mocke oder sowas ist. Aber du hast diesen Schmier einfach nicht mehr. Das ist einfach ein Traum. Und beim Rennen, also wenn man das vorher gut gewachst hat, das ist auch gar kein Thema. Also dann ist das auch wirklich gut. Nur je häufiger man da mit dem Dampfstrahler oder so drauf geht, die Räder sauber zu machen, dann ist das natürlich relativ schnell wieder raus.
Wir haben im Verein ja einige Leute, die schon mit gewachsten Ketten fahren, ne? Also ich selber gehöre noch nicht dazu, weil so viel anderes Schmiermittel in der Garage stehen, das will ich erstmal aufbrauchen. Hab mich da tatsächlich jetzt noch nicht rangetraut an Kette wachsen. Ich weiß halt beispielsweise vom Reini, der macht das mit Passion, glaube ich, und gerne. Kette einkochen und dergleichen. Aber um auf deine Frage, Mr. Wade, kann ich tatsächlich auch nicht.
Da, ja, da müsste wahrscheinlich irgendein Wachs sein, der mit Lösungsmittel irgendwie funktioniert, ne? Der dann schneller irgendwie abdampft und dass das Lösungsmittel rausdampft und den Wachs da in die Glieder reinbringt. Aber ob es das gibt, weiß ich nicht. Habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt.
Aber wo wir gerade da bei dem Thema sind, ich habe mein Zeug ja alles in der Garage gelagert und ich habe ja unterschiedlichste Öle, Kettenschmiermittel, sagen wir Kettenschmiermittel in dem Sinne. Und die sind zurzeit alle, die man quasi mit einer Tropfflasche aufbringt, unbrauchbar bei der Kälte, weil es kommt einfach nichts raus. Die sind alle fest, egal wie dünnflüssig sie im Sommer sind. Die dickflüssigen kann man jetzt eh nicht benutzen. Sie kommen einfach nicht raus. Und das Einzige, was gerade funktioniert bei mir, sind diese leidlichen Sprays, die ich überhaupt nicht gerne benutze, aber die ich aus irgendwelchen Gründen gelagert habe, aus diesen kleinen Spraydosen. Das funktioniert halt gerade noch, um die Kette zu ölen, ne? Also ganz optimal ist das dann auch nicht.
Also wachsen.
Ja, wahrscheinlich.
Muss man dann nur dran denken, dass, genau. Also die halten ja auch relativ lange. Also wenn du die Kette wirklich mit dem Heißwachs gemacht hast, hält sie auch relativ lange, außer jetzt beim Crossen ist es natürlich, du, gerade wenn es schlechtes Wetter ist, ne, wenn du viel Matsch, viel Schnee oder sonst irgendwas gehabt hast, du musst halt die Räder andauernd hängen, hältst einen Dampfstrahler oder sonst irgendwas drauf. Von daher hält es dann da nicht ganz so lange, aber sonst ist das, also bisher, ich finde das, also ich habe jetzt die ganze Saison gemacht, ich finde das einfach mega.
Da ploppt gerade ein Thema bei mir auf im Kopf, weil ich habe ein Bild gesehen, wo ihr eure Räder gereinigt habt mit so einem, es war jetzt kein Hochdruckreiniger, sondern so ein Reinigungsgerät, wo man den Schlauch direkt anschließt, so eine Art Hochdruckreiniger.
Ist, ja, genau, so ein
kleiner. Aber Akku betrieben und dann kannst du ja dann aus einem Kanister oder was weiß ich ansaugen. Ist das euer gewesen?
Das ist vom Axel. Ja, das gehört dem Axel.
Genau, weißt du, was das für ein Gerät war? Weil da bin ich super interessiert dran.
Ja, da gibt es jetzt, können wir jetzt mal Werbung für Stiel machen irgendwie. Reini sagte, da bringt Stiel jetzt einen Akku. Praktisch so ein Akku-Dampfstrahler raus für relativ schmales Geld für Stiel, der auch wirklich gut funktionieren muss. Was das jetzt für eins ist von Axel, weiß ich nicht.
Ja, da gibt es ja die
verschiedensten. Können wir nochmal nachreichen. Da gibt es die verschiedensten. Der hat jetzt, also jetzt am, am Samstag war es so. also das Wasser war noch nicht gefroren im Auto. Aber es war so beim Reinigen selber, er hatte meins zuerst abgesprüht und dann wollte ich das Rad abtrocknen. Dann hatte sich aus der Wasserschicht auf dem Rahmen schon wieder Eis gebildet. Also dann war auf den Felgen, praktisch auf den Carbonfelgen und auf dem Rahmen, war wo das Wasser so oberflächlich drauf stand, hat er sich schon direkt wieder eine Eisschicht gebildet. Die musste man dann erstmal wieder runterwischen, ne? Also bei gewissen Temperaturen ist das nicht unbedingt immer gut, wenn es Wasser kalt ist, dann müsste das eher warm sein.
Ihr habt jetzt mit einem Schlauch gearbeitet und mit einem Kanister wahrscheinlich, aber ich habe gesehen, man kann da auch eine PET-Flasche, 2 Liter Cola-Flasche oder was weiß ich, drunter schrauben und dann würde der das Wasser aus dem Ding auch saugen. Dann hätte man halt einen Tank von 2 Litern an dem Teil direkt so irgendwie.
Ach so.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Also das ist auf jeden Fall interessant. Und
das funktioniert auch ziemlich gut. Wir haben seit 2 Jahren von Works, das ist eigentlich ein relativ günstiges System gewesen, und das funktioniert genauso, wie du gerade gesagt hast, die Racer. Entweder ein Schlauch direkt dran oder in den Kanister ein kurzes Schlauchdruck reinhängen oder halt dann wirklich auch diese PET-Flasche aufschrauben. Da gibt es einen Adapter für. Dann hast du das direkt quasi mit einer Pistole hängen, das Wasserreservoir.
Genau.
Du kommst mit diesen 1,5-2 Litern nicht allzu weit. Also du kriegst nach einem mockigen Marathon, kriegst du dein Mountainbike damit nicht sauber.
Ja, dann hat man halt eine Kiste mit 2 Liter Flaschen dabei.
Ich denke, also
mit Cola drin.
Genau.
Mit Zucker.
Nein, im Ernst, also 2 Flaschen brauchst du mindestens, würde ich jetzt mal so sagen, aber das funktioniert richtig gut. Und vor allen Dingen, da ist ja Druck drauf, aber der Druck ist nicht so groß wie bei einem herkömmlichen Hochdruckreiniger. Da braucht man eigentlich keine große Angst haben, dass man sich irgendwelche Dichtungen zerschießt oder sowas.
Ja, genau.
Also ich finde, das funktioniert richtig gut.
Ist das vergleichbar mit Druck aus dem Wasserhahn oder ist es sogar noch ein bisschen mehr?
Nein, ist deutlich mehr.
Ist mehr, das okay. Ist schon mehr, ja.
Das ist geil.
Also wenn du mich jetzt nach Bar oder PSI fragst, müsste ich passen.
Frage ich auch nicht.
Dann ist gut.
Aber es ist schon ein Unterschied. Wir haben am Tag vorher haben wir mit einem richtigen Hochdruckreiniger, die da aufgebaut waren, das Rad sauber gemacht. Also das ist schon, im Vergleich ist es auf gar keinen Fall, ne? Also, aber es ist definitiv lagerschonender wie der Hochdruckreiniger.
Ein Thema haben wir noch auf dem Zettel. Marc, das ist auch dein Thema. Axel und ich haben das auch schon mal in unserer Kolumne kurz angesprochen und hatten zwiegespaltene Meinungen. Und es geht hier nochmal, aber in aller Kürze, um das Thema Magnesium-Applikation abends vorm Schlafengehen. Ich fasse mal kurz zusammen. Axel und ich waren zu Beginn, ich insbesondere begeistert, weil ich nach die ersten 3-4 Male die ersten 3-4 Nächte nach der anfänglichen Einnahme wirklich gut geschlafen habe, und dann hat sich das Ganze aber wieder so eingependelt, dass alles war wie vorher, und dann habe ich das Ganze aber weitergenommen, es hat sich aber nicht geändert, und jetzt habe ich eine längere Pause gemacht, und als wir letzte Woche aufgenommen haben, habe ich mich erinnert, habe es genommen und hatte eine wunderbare Nacht. So, jetzt habe ich das wieder ein paar Tage genommen und hatte wunderbare Nächte. Ja, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht, aber es schmeckt gut.
Wie definierst du denn wunderbare Nächte? Also ich muss dafür nichts nehmen für wunderbare Nächte.
Ja, genau.
Es schmeckt wunderbar, genau.
Aber Marc, du hast ganz noch erweiterte Erfahrungen gemacht, die ich dir gerne hier einmal entlocken möchte, weil ich finde es hochinteressant, und ich glaube, für die Zuhörer ist es sicherlich auch ein Thema, wo ein hoher Informationsgehalt zu erwarten ist.
Es ist ein ganz spannendes Thema, wo ich der Meinung bin, wo man auch nicht sagen kann, nur alleine dieses Pülverchen bringt es jetzt. Vielleicht vorab kurz, warum habe ich es letztendlich genommen? Wieder der zu eingangs geschilderte Unfall, den wir im Oktober hatten. Da haben Nicole und ich uns auch zusammen mit unserer Orthopädin, die osteopathisch arbeitet, zusammengesetzt und halt überlegt oder mit ihr zusammen rausgearbeitet, was man denn supplementieren sollte, um halt diese ganzen Unfallverletzungen schneller hinter sich zu bekommen. Und da war halt ein Punkt, wo sie halt auch sagte, Magnesium hat einen ganz wesentlichen Beitrag oder kann einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, weil es ja entspannend wirkt erstmal. So. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang oder hochdosiert Magnesium genommen, aber noch nicht dieses von Pillar Performance. Dann hatten wir ja in einem Podcast auch mal kurz drüber gesprochen, und beziehungsweise ihr hattet das thematisiert, und dann bin ich ja so ein bisschen damit aufgesprungen, habe ich für mich überlegt, probierst du mal aus, weil ja auch da im Gespräch rauskam, das ist auch schlaffördernd, und Schlaf ist bei mir schon lange Zeit tatsächlich ein Thema, ein problematisches Thema. Ich schlaf halt nicht gut. Und dann habe ich einfach gedacht, probierst es mal aus. Die erste Woche, Wahnsinnseffekt. Ich habe tief geschlafen. Ich benutze Whoop als Fitness-Tracker und werte auch so ein bisschen meine Schlafdaten aus. Und Herzfrequenzvariabilität ist enorm hochgegangen. So in Woche 2, wo ich das genommen habe, kommt jetzt so der erste limitierende Faktor, wo ich eben sagte, Magnesium alleine macht nicht glücklich. Da hatte ich nämlich parallel zu dieser Einnahme dann, wo ich auf Dienstreise war, eine sehr anstrengende, beruflich anstrengende Woche mit langen Arbeitstagen. Und da war die Schlafqualität dann auch wieder nicht mehr so toll. Wo ich dann aber ganz klar sage, das hat dann Stressfaktoren mit sich gebracht. Das normalisierte sich dann so ein bisschen. Und als ich dann also so um die Weihnachtszeit wieder mehr zur Ruhe kam, ging meine Herzfrequenzvariabilität wieder hoch. Seit Weihnachten nehme ich das regelmäßig. Ich treibe wieder regelmäßig auch Sport, auch hochintensiven Sport. Und wenn ich mir, wie gesagt, jetzt Schlaf angucke und auch meine Krampfanfälligkeit, die ist im Moment Krampfanfälligkeit bei null und schlafen tue ich sprichwörtlich wie ein Baby nach wie vor. Mit einer enorm hohen Herzfrequenzvariabilität. Das vielleicht auch kurz mal, um das so einzusortieren, was für mich jetzt, für mich persönlich eine hohe Herzfrequenzvariabilität ist. Ich hatte im August, September rum, hatte ich eine Herzfrequenzvariabilität von 55 im Schnitt. Ich bin, seitdem ich das Magnesium jetzt nehme, bin ich mittlerweile bei 90 angekommen. Und wenn ich so täglich drauf gucke, die liegt so Herzfrequenzvariabilität über 100 immer. Also ich muss schon, also ich für mich sage ganz klar, dieses Magnesium macht was im Körper, macht was mit meinem Organismus. Ich kann ja nicht sagen, dass das jetzt für jeden was bringt, aber ich habe durch die Bank weg gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, ich werde das noch ein Weilchen weiternehmen.
Ich denke mal, also bei mir ist es so, dass ich deswegen nicht so gut schlafe. Also ich wache dann halt einmal nachts auf, so zwischen 1 und 3 irgendwann. Und das ist dann immer so blockweise, dass ich dann mehrere Tage habe. Da kann ich die Uhr nachstellen. 3.32 Uhr, Montag, Dienstag, Mittwoch wache ich auf. Und dann auf einmal schlafe ich wieder gut durch. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag wache ich dann meinetwegen 1.15 Uhr auf oder so. Ich schlafe dann ja auch wieder ein, aber es ist halt nervig, wenn man dann einfach so aufwacht. Und ich denke mal, das liegt ganz stark daran, dass man beruflich stark eingespannt ist. Ich denke, das wird bei dir in deiner Position, Marc, eine Rolle spielen. Du hast es ja auch gerade selbst angerissen. Bei mir ist es auch so, dass ich das feststelle, wenn ich eine hohe Belastung habe. Und zurzeit habe ich das auch wieder. Thomas, bei dir, du bist ja auch mindestens 50% deiner Arbeitszeit auf der Straße unterwegs, was ja auch eine hohe Belastung wieder spiegelt, denke ich mal. Und du schläfst regelmäßig nicht zu Hause. Wie ist das bei dir?
Also erstmal ist es so, mit dem nicht zu Hause schlafen, ist es generell bei mir so, dass ich erstmal generell schlechter schlafe, weil ich andere Schlafbedingungen habe wie zu Hause. Es ist immer ganz interessant, wenn man dann in Hotels ist, unterkommt, die man kennt, wo man die Schlafbedingungen kennt, wo man sich das so ein bisschen optimieren kann, wird das besser. Aber ich glaube, es hängt einfach sehr, sehr viel mit dem Druck und dem Stress zusammen, den man im Arbeitsleben ausgesetzt ist, zuzüglich vielleicht auch noch dann des Trainingsstresses. Man will dann noch trainieren. Ich glaube auch, dass das nicht einfach nur dadurch, dass ich irgendwelche Mittelchen, ob das jetzt Pillar Performance ist oder von Sponsor, ich nehme im Moment von Sponsor dieses Relax and Recover seit 4 Wochen oder so ungefähr. Mir ist es da auch so ähnlich gegangen wie euch, dass ich das Gefühl habe, dass ich erstmal besser geschlafen habe, aber ja, wenn ich dann war ich jetzt eine Woche unterwegs, habe die Dose aber zu Hause vergessen gehabt, habe es nicht genommen, so habe schlecht geschlafen. Ich glaube aber nicht, dass das nur daran gelegen hat. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig zu verifizieren. Dass bei Marc so die Herzfrequenzvariabilität so hochgegangen ist, finde ich schon beeindruckend. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das nur in dem Mittelchen liegt. Bei mir ist sie auch in der Zeit hochgegangen, wo ich das Mittel genommen habe und wo ich nicht trainieren konnte, ging meine Herzfrequenzvariabilität auch fast um 20 Schläge nach oben. Ja, jetzt im Moment ist sie wieder durch die Rennen und ich war jetzt eine Woche beruflich auch unterwegs, ist sie jetzt wieder relativ weit in den Keller runtergegangen. Ja, ich habe da auch keine Ahnung. Also man müsste das wirklich, um das wirklich am Ende des Tages validiert, mal eine Aussage treffen zu müssen, müsste man ja die gleichen Bedingungen mal haben, mit und ohne diese Mittelchen. Ne?
Ich kann halt bei mir, also dieser Anstieg der Herzfrequenzvariabilität steht zeitlich ganz klar in Bezug zu der Supplementierung von diesem Magnesium. Und ansonsten, du hast recht, ich hatte es ja eben auch schon gesagt, also Erholung ist ja von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig.
Ja, ja.
Thomas, Mr. Wade, wir haben ja eins auch gemeinsam. Ich bin ja auch viel auf Dienstreisen. So, das sind in der, also im Moment sind das auch im 3 Tage die Woche. Tatsächlich auch seit Oktober habe ich immer mein eigenes Kissen mit. Weil dieses Theater mit meinem Nacken, ich wollte halt einfach nicht mehr diese Schmerzen haben und ich hatte jetzt halt, wie gesagt, dieses eine Kissen, wo ich gut drauf liege. Man liegt gut, erholter, entspannter, also erholt man besser. Ist halt dann so ein weiterer kleiner Faktor.
Ja, ja, klar, das glaubte, genau, das sind halt viele Faktoren, das glaube ich auch. Ja.
Diese leidigen Situationen in fremden Umgebungen schlafen zu müssen, ne? Ich habe immer eine Schlafmaske mit und ich habe auch Ohrenstöpsel mit. Je nachdem, wie die Umgebung ist, haue ich mir das halt auch auf um den Kopf, sage ich einfach mal, um erholter schlafen zu können. Brauche ich nicht immer.
Schläfst du denn damit erholter mit so einer Schlafmaske? Ich finde das ganz unangenehm auf den Augen. Also wenn ich da irgendwie was anhabe, ich finde das fürchterlich. Mich stört das irgendwie.
Also ist vielleicht auch vom Modell am Ende des Tages abhängig. Klar, du hast diese... Also die spannt jetzt nicht zu sehr, aber du merkst halt schon, dass du was hinter den Ohren klemmen hast. Ne? Ist mir persönlich aber allemal lieber, als wenn ich irgendwo Licht im Zimmer habe. Also ich hab's, ja. Ich brauche es offensichtlich irgendwo wirklich so dunkel wie möglich und dann ist das super.
Das erinnert mich daran, Thomas, du weißt es auch. Ich habe immer, wenn wir unterwegs sind auf unseren Etappenrennen, eine Rolle Isoband dabei und gehe in der ersten Nacht auf Suche nach allem, was weiß, grün, blau oder rot leuchtet im Zimmer und klebe ab. Weil
ach, ich habe gedacht, du klebst es auf die Augen. Oh Gott.
Ja, wir haben uns gegenseitig die Augen zugeklebt.
Genau. Nee. Boah, erzählt mal mehr von euren Fetischen auf Etappenrennen, bitte.
Ich kann es überhaupt nicht ab. Wenn irgendwo, also grünes Licht und blaues Licht ist das Schlimmste überhaupt. Und wenn es nur so eine kleine Funzel von so einem Feuermelder, der alle 10 Minuten einmal aufblinkt, ist, ne, die wird abgeklebt und zwar rigoros.
Gegen blaues Licht hast du keine Abneigung.
Blaues Licht ist auch nicht. Ja, genau, blaues Licht. Ja, ja. Aber nur in Verbindung mit Martinshorn.
Aber das mache ich aber auch in den Hotels. Ich ziehe immer überall Stecker vom Fernseher, wenn man die nicht so aus. Also das mache ich auch. Aber ich habe also viele moderne Hotels haben, wenn die dann keine Fenster haben, die man aufmachen kann, sowas, oder im Bad, die haben so eine Lüftung, die man nicht ausstellen kann. Und das ist ganz gruselig. Das stellt man dann, wenn man dann ins Zimmer geht. Mittlerweile habe ich da ein Gespür für, dann versuche ich immer das Zimmer zu wechseln nochmal. Aber am Anfang ist mir das häufig so gegangen, dann gehst du in das Hotel rein und ja, dann nimmst du das am Anfang nicht wahr und dann wachst du mitten in der Nacht auf und dann hörst du dieses Geräusch und dann kannst du nicht mehr einschlafen, weil du dich so auf dieses Geräusch konzentrierst. Boah, ganz fürchterlich. Die sind so laut, also das gruselig. Also wer sich sowas da ausgedacht hat.
Ich möchte jetzt nicht, dass unsere Zuhörer draußen das Gefühl bekommen, wir sitzen hier in einer Selbsthilfegruppe, aber ich bin
ja, gerade echt
froh, dass du das von dir aus sagst, weil ich hatte vor einigen Wochen, sagt es bitte nicht weiter da draußen, ein Hotelzimmer, wo mir der Lüfter im Badezimmer so auf die Nerven gegangen ist. Ich muss halt auch nachts schon mal, ich habe mir die Handylampe angemacht, weil ich dieses Ding unerträglich fand. Da haben auch keine Ohrenstöpsel geholfen, by the way. Aber wie kommen wir drauf? Grundsätzlich, der Körper braucht erholsamen Schlaf und es ist von vielen Faktoren abhängig, wie man diesen erholsamen Schlaf bekommt. Ich glaube, das war die Ausgangssituation, oder?
Genau. Und wer mal einen guten Tipp hat, wie man so einen Lüfter in so einem Hotel zum Schweigen bringen kann, der kann auch mal, kann uns mal anschreiben. Ist auch, wenn das auch mit illegalen Maßnahmen
funktioniert. Schreibt uns bitte in die Kommentare.
Genau.
Ja. Und vielleicht im Ernst noch diesen Hinweis, ich glaube, da sind wir eben nicht mehr drauf eingegangen, wenn jemand zum Thema Wachs einen guten Hinweis hat, freuen uns über Unterstützung an der Stelle, oder?
Definitiv.
Was ziehen wir denn jetzt für ein Fazit unter Magnesiumsupplementierung? Machen wir weiter?
Ich persönlich weiß, dass ich es brauche. A, wegen Krämpfen, da bin ich halt anfällig. Und wenn es, je wärmer es wird, desto wichtiger wird das. Und ich habe jetzt mit diesem Magnesium die Erfahrung gemacht, dass ich offensichtlich auch dadurch besser schlafe. Ich werde das noch eine Zeit lang weitermachen. Ich werde das auch irgendwann mal absetzen, um einmal einfach zu gucken, was dann passiert. Ich werde berichten.
Ich fände das ja jetzt nochmal interessant, wenn wir mal, wenn man das mal im Vergleich zu unserem Sponsorprodukt nochmal direkt testen würde, ob es da einen Unterschied gibt. Das würde mich mal interessieren.
Also geschmacklich auf jeden Fall. Ich habe das Sponsorprodukt ja auch hier. Das ist ja, sind ja so kleine Sachres oder wie das heißt.
Nee, das ist eine Dose.
Das ja, du hast das Relax und Recover, aber es gibt auch noch so ein reines Magnesiumprodukt von Sponsor.
Ja gut, das kann man aber nicht vergleichen, ne? Oder?
Puh, weiß ich nicht. Von Pillar, das ist so ein Triple Magnesium, das sind halt drei verschiedene Sorten und das von Sponsor, das ist ja auch.
Da ist noch andere Sachen mit drin, ne?
Das, was du nimmst, ja.
Ja, ja.
Da ist noch mehr drin. Aber das ist auch nicht so hoch dosiert, was das Magnesium, den Magnesiumanteil angeht.
Nee, nee, das
genau. Ist deutlich weniger. Ja, weiß ich nicht. Also schmecken tut es auch und ich habe das, bevor ich mich damit beschäftigt habe, vom Gefühl her würde ich sagen, habe ich da auch schon so eine Entspannung bemerkt. Aber da war ich jetzt noch nicht so auf dem Trip, dass ich da meinen Schlaf mal hinterfrage und das in Zusammenhang bringe. Aber insgesamt ist das ein recht interessantes Thema. Und wir haben ja auch den Schildi noch in unserer Community, der das auch nimmt. Den haben wir ja heute leider, der konnte aus Zeitgründen nicht. Aber seine Meinung würde mich auch noch mal interessieren. Also wir werden das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen und fortsetzen und die Entwicklungen die nächste Zeit nach draußen mitteilen, denke ich. Das ist auch keine Werbung, weil wir kaufen das selber und wir nehmen ja auch verschiedene Produkte, sondern es sind einfach Erfahrungswerte, die wir da austauschen wollen, um vielleicht ja, an der einen oder anderen Stelle auch helfen zu können. Ne? Und wenn es nur uns selber ist.
Genau, jetzt sind wir wieder bei der Selbsthilfegruppe. Im Ernst, ihr habt mich jetzt wirklich angefixt. Ich, wie gesagt, ich nehme das Beutelchen mal auf, was ich jetzt noch unten in der Küche habe und dann machen wir mal den Schwenk zu Sponsor und dann probiere ich das mal. Mal gucken, was das macht. Spannend.
Fein. Ich danke euch für das Gespräch.
Ja.
Sehr gerne.
Ja.
Ja, gerne.
Und für unsere Community danke ich, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Ich hoffe, dass es einigermaßen informativ auch, neben allen Spaß und nicht ganz so ernst gemeinten Themen, die wir manchmal so aufbereiten, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns vielleicht das eine oder andere Like gebt. Und wenn ihr Spaß dran habt und das eine oder andere Thema, was wir hier auch besprochen haben, nochmal vertiefen wollt, auf unserer Homepage gibt es parallel häufig Blogs zu den Kaffeekränzchen und da könnt ihr nochmal nachlesen. Ansonsten, ja, das war Kaffeekränzchen Nummer 1 in 2025. Ich denke, es werden noch einige weitere Folgen und ja, der Berg wird immer zu Ende gefahren und auf Wiederhören.
Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.